Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Das Überlebensmagazin. Diesen Titel kann man in diesen Zeiten tatsächlich wörtlich nehmen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Low Food Magazins auf Radio Lora. Mein Name ist Hannelore Fiskus und in der kommenden, trotz Corona hoffentlich ein wenig genussvollen Stunde, geht es unter anderem um Münchner Wirtinnen und Wirte und wie sie die Krise meistern. Es geht um kleine Lebensmittelproduzenten, denen durch die Krise die Abnehmerinnen weggebrochen sind. Und es geht um einen ebenfalls nicht zu verachteten Retter in der Krise, um Wein. Ich habe mich, Sie hören es an den Hintergrundgeräuschen, den Abstand wahrend, mit meinem Mikrofon auf einer langen Angel, trotz Corona, in eine Küche gewagt, und zwar im Münchner Hofbräukeller am Wiener Platz. Nein, also der Biergarten hier ist noch nicht auf und hier wird auch nicht vorzeitig für Gäste gekocht. Hier kochen Helden für Helden. Das heißt, junge, engagierte Köche, auch Slowfood-Unterstützer, kochen für das Personal der Münchner Kliniken. Täglich werden hier viele Essen hergestellt. Hier steht vor mir jetzt der Fabian, das ist der Chefkoch vom Xavers. Fabian, wie viele Essen habt ihr denn heute schon produziert?
Also heute sind wir bei 700 bis 800 Essen. Ist jeden Tag eigentlich unterschiedlich, aber zurzeit fahren wir immer so gegen 700, 800 jeden Tag. Am Anfang hat es ein bisschen weniger angefangen, mit 400, 300 davor. Und jetzt sind wir aber wirklich kontinuierlich so knapp bei 4000 Essen die Woche. Bedeutet, sind wir schon so bei den 800 am Tag.
Nebendran steht wer?
Ich bin der Max, ich arbeite als Sommelier im Restaurant Mural. Und hier habe ich mich trotzdem dafür entschieden, in der Küche mitzuhelfen. Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Auch es wird Hilfe benötigt und dann eben was Gutes tun. 800 Essen schickt sich nicht von alleine, auch mit den Köchen aus Xavers und Mural. Und deshalb bin ich da zur Seite gesprungen. Heute gab es ein Gröstl, Kartoffelknödel mit Specksauerkraut und am Roastbeef. Eine Gurkenkaltschale gibt es heute. Frische Croissants haben wir gemacht, Joghurts von der Weinstefan Molkerei. Das liefern wir heute aus, 800 Portionen.
Ihr kocht aber trotzdem so, wie ihr normal in euren Restaurantküchen kocht. Und mit welchen Produkten, Fabian?
Also wie wir in unseren Restaurantküchen kochen, ist schwer zu sagen. Zum Beispiel das Mural hat jetzt einen Stern bekommen. Die kochen natürlich jetzt nicht so, wie sie sich jetzt bei sich kochen. Aber unser Qualitätsanspruch ist einfach trotzdem wahnsinnig hoch. Und deswegen versuchen wir Produkte, die wir bekommen, so gut wie es geht, zu verarbeiten. Zum Beispiel aus allen Abschnitten kochen wir Fonds, Brühen, Soßen, dass wir einfach nicht so viel wegschmeißen. Und die Ware bekommen wir von unseren Lieferanten gesponsert. Bedeutet, wir wissen auch nicht immer, was wir bekommen, beziehungsweise was wir dann in der nächsten Woche verarbeiten können. Also es ist so ein bisschen quasi wie zu Hause, wenn man vorm Kühlschrank steht. Wir kochen mit dem, was da ist, versuchen das Beste daraus zu machen.
Tägliche neue Herausforderungen.
Sonst hat man natürlich die ganzen Lieferanten. Also jeder Laden hat so 10 bis 15 Lieferanten. Man kann sich da das raussuchen, womit man arbeiten möchte. Und jetzt muss man wirklich nur mit dem arbeiten, was uns zur Verfügung gestellt wird.
Wo bekommt ihr denn die Ware her? Also wer sind denn die edlen Spender?
Also die ganzen Spender sind hauptsächlich unsere Lieferanten. Bedeutet, wir schreiben natürlich jeden Lieferanten an, beziehungsweise jeden Großmarkt, jeden einzelnen Bauern. Aber das sind natürlich meistens die, mit denen wir schon ein gutes Verhältnis pflegen, wo wir einfach auch Großabnehmer sind in unseren normalen Betrieben, die jetzt sagen, das ist so cool, was wir gerade machen, sie wollen uns unterstützen dabei. Und es ist halt auch wirklich Ware, die sonst wirklich schlecht wird. Also zum Beispiel, wir haben eine riesige Ziegenkäselieferung bekommen, weil normalerweise in München in jedem Restaurant gibt es den Salat mit gebratenem Ziegenkäse. Jetzt natürlich dadurch, dass die Restaurants wegfallen, sind diese Großgebinde, also diese 1-Kilo-Rollen, die kauft sich keiner für zu Hause. Von dem her haben wir die bekommen, weil sie ja sonst einfach schlecht werden. Andersrum ist es natürlich auch schwierig, sowas wie Reis, Pasta, Trockenprodukte zu bekommen, weil das wird nicht schlecht. Da müssen wir halt wirklich auf unsere Lieferanten hoffen, die dann auch zwischendrin mal sagen, hey, das ist echt cool, ich schicke euch das Ganze, was jetzt schlecht wird, aber ich gebe euch auch noch einen Sack Reis mit dazu. Da sind wir echt drauf angewiesen. Das sind tolle Lieferanten, wie zum Beispiel Hamburger. Dann der Billisberger Hof, der Mogli, hat uns mit 300 Kilo Rote Beete gesponsert. Weinstefan hat extra Joghurt für uns produziert in kleinen Cups. Dann Gemüse Etipetete ist ganz groß. Da bekommen wir jede Woche so eine Tonne Gemüse, die da einfach übrig ist, die einfach schlecht wird. Und die sagen natürlich, bevor wir es wegschmeißen, geben wir es lieber einen guten Zweck.
Die Weine, wir haben auch Weinpakete geschnürt mit zwei befreundeten Weinlieferungen. Die Weinpakete, die wir dort geschnürt haben, kann man käuflich erwerben. Und dann wird das Ganze als Sponsoring quasi für uns auf unser Spendenkonto übernommen, dass wir auch, wenn Ware nochmal benötigt wird, wie zum Beispiel Handschuhe, die wir immer brauchen, Desinfektionsmittel, Gewürze, die oft nicht gespendet werden, weil es einfach nicht geht. Die müssen wir dann davon kaufen.
Wie lange wird eure Küche hier noch in Betrieb sein?
Natürlich müssen wir selber auch schauen, dass unsere Betriebe überleben. Bedeutet, wir mussten jetzt schon ein bisschen zurückschrauben. Davor hatten wir 6 Tage bzw. 7 Tage die Woche das Ganze hier gemacht. Jetzt haben wir auch 5 Tage runtergeschraubt, weil zum Beispiel wir im Xavas machen jetzt ein To-Go-Geschäft. Im Mural ist jetzt auch was geplant. Dadurch, dass es nicht absehbar ist, dass wir erstmal wieder eröffnen können, müssen wir natürlich jetzt auch schauen, dass wir Umsatz generieren. Deswegen wollen wir aber unsere ganzen Leute, die wir jetzt bei Kochen für Helden beliefern, wollen wir nicht im Stich lassen. Bedeutet, wir versuchen das gerade so zu managen, dass wirklich beide Seiten zufrieden sind und dass das trotzdem alles zusammen funktioniert.
Ich gehe mit meinem Mikrofon in die Schaltzentrale dieser Aktion. Hier im großen Festsaal des Hofbräukellers, da stapeln sich jetzt die Kisten, die jetzt bald abgeholt werden. Und Theresa Portenlänger vom Xavas ist gerade dabei, die Listen auszufüllen. Für wen sind denn diese Produkte, die hier stehen und was ist das überhaupt alles?
Wir haben heute ein Gröstl mit Knödel, Sauerkraut und Rindfleisch. Und für die Vegetarier Bratkartoffeln mit Ziegenkäse, rote Beete. Auch so eine Art Gröschel quasi gemacht. Hauptsächlich eben für die großen Krankenhäuser, also Klinikum Bogenhausen, Großhadern mit dabei. Aber auch unter anderem für kleinere Pflegeinstitute. Für die Pfleger, das sind meistens dann auch nur 4, 5 Essen jeweils. Wir liefern das aus. Wir haben ziemlich viele freiwillige Helfer auch. Bekannte von uns, Mitarbeiter von den einzelnen Restaurants. 2, 3 Stunden am Tag herkommen. Die kommen im Auto runter. Wir packen das in deren Auto ein. Die liefern das aus, nehmen das Leergut wieder mit und kommen dann wieder her im Anschluss.
Was sagen denn die Leute, die jetzt hier das Essen von Ihnen bekommen? Das ist ja sicher ein bisschen anderes Essen, als Sie gewohnt sind. Wie ist da die Reaktion drauf?
Sehr schön. Also die freuen sich wirklich und das ist auch das, wieso wir das überhaupt machen. Also wenn wir das ausliefern, wir liefern natürlich auch zum Teil selber aus und die Ärzte und Pfleger kommen schon runter mit riesen Strahlen im Gesicht. Wir haben auch schon Schokolade bekommen und es ist natürlich für uns, das zu sehen, dass man denen damit eine Freude macht, mit hausgemachten Essen. Da geht einem das Herz einfach auf.
Essen ist eben mehr als nur satt werden. Ein gutes Essen tut der Seele gut. Wer weiß das besser als wir von Slow Food? Mit ihrem Einsatz wollen die engagierten Köche und Gastronomen dem Pflegepersonal, den Ärzten und Schwestern einfach ein Dankeschön sagen und ihnen mit einem guten Essen, das sie so vielleicht sonst nicht bekommen, ein paar Genussmomente bereiten. Wer sich für die Aktion Kochen für Helden interessiert, wer vielleicht spenden oder mithelfen möchte, der findet weitere Informationen unter www.mingerheutzam.de. Die Idee zu dieser Aktion hatte Wolfgang Hingerl vom Restaurant und Bar Mural. Er hat gesehen, dass die Kollegen in Hamburg und Berlin schon gleich zu Beginn von Corona solche Projekte gestartet haben und wollte auch für München ein Zeichen setzen. Die Teams von Frank Weinbar und vom Xavas erklären sich gleich bereit mitzumachen und es fanden sich auch gleich Sponsoren, die mit Raum und Geld unterstützen und natürlich mit Material. Inzwischen ist daraus ein richtiger Verein entstanden, Mingerheut Zamm, und der soll auch nach der Corona-Krise noch aktiv bleiben. Denn es ist ein Geist entstanden, sagt Wolfgang Hingerl, der auf jeden Fall diese Krise überdauern wird.
Dieser Zusammenhalt, den wir hier gestartet haben und dieser Gedanke, zusammenzustehen und vielleicht auch die Vernunft einzusehen, dass es doch so einfach ist, was zu machen. Was auf jeden Fall übrig bleibt, ist ein Verein, der Mingerheut Zamm e.V., den wir aktuell in Gründung haben. Und alle Partner, alle Restaurants, alle Helfer und vor allem alle Lieferanten aus München Umgebung wollen wir dazu ermutigen, daran teilzunehmen, weil ich denke, dass man so etwas Großes geschaffen hat, dass das nicht umsonst sein muss. Wir werden auf jeden Fall karitativ am Ball bleiben. Ich denke, wenn man viel Zeit hat, ein bisschen ausgeruht und vielleicht auch ein bisschen wieder ein finanzielleres Polster sich arbeiten konnte, dann können da noch viel schönere Sachen entstehen, als einfach aus der Not heraus 1000 Essen am Tag zu kochen. Ob das jetzt Sommerfeste sind, ob man für Einrichtungen mal gewisse Tage sponsert und was Schönes kocht, einen Tag der offenen Tür bei unserem Restaurant veranstaltet, irgendwie mit einem Jugendheim zu unseren Fischern rausfährt. Also ich glaube, da kann man ganz viel machen. Man kann auch Kochkurse für Kids anbieten oder auch für ältere Herrschaften. Also ein bisschen Leben wieder reinbringen, wenn die Social Distancing-Sperren aufgehoben sind.
Die Krise Kochen für Helden ist ein gutes Beispiel, hat auch ihre positiven Seiten. Radio Slow Food heute zum Thema Corona und wie es uns und denen, die uns am Herzen liegen, damit geht. Slow Foodies sind ja gesellige Menschen, die sich bei Stammtischen treffen, die gemeinsam kochen, essen und reisen. Aber das sind alles Aktivitäten, die sich mit Social Distancing schlecht vereinbaren lassen. Wie geht es also in diesen Zeiten unseren Lieblingswirten? Einem Slowfood-Küchenchef zum Beispiel, der sein Team in Kurzarbeit schicken muss und der versucht, das Beste daraus zu machen. Wie sichern die Bauern und kleinen Produzenten ihre Existenz, die sonst an die Mitglieder der Genussgemeinschaft Städter und Bauern ihre Produkte liefern und vom Besuch ihrer Hofläden leben? Die Genussgemeinschaft Städter und Bauern e.V. ist ein aus Slow Food hervorgegangenes Projekt und seit 2015 ein eigener eingetragener Verein, der eng mit Slow Food zusammenarbeitet. Die Genussgemeinschaft unterstützt kleine bäuerliche Betriebe, zum Beispiel durch private Einkaufsgemeinschaften oder auch mit solidarischen Investitionsprojekten. Ein weiteres Anliegen ist die Vernetzung von Landwirten mit Gastronomen, damit den Bauern neue Absatzmöglichkeiten geschaffen werden und bei den Wirten auch wirklich Regionales auf den Tisch kommt.
Ja, liebes Radio Slow Food München, ihr wolltet von mir wissen, wie es unseren Bauern in der Genussgemeinschaft Städter und Bauern geht. Ich bin die Marlene Hinterwinkler und arbeite ehrenamtlich im Vorstand des Vereins und bin die Gründerin der Einkaufsgemeinschaften und stehe in ganz engen Kontakt zu unseren Mitgliedshöfen seit vielen Jahren. Sind die Höfe, die man normalerweise monatlich oder einmal zwischendurch für unsere privaten Einkaufsgemeinschaften besuchen und für unsere Mitglieder Lebensmittel abholen und dann privat verteilen? Natürlich ist es im Moment nicht möglich. Der Kontakt zu den Bauern, der direkte, der fehlt uns wirklich ganz stark. Die Bauern selber, naja, die haben ihre ganz normale Arbeit. Je nachdem, was für einen Betrieb haben, müssen es melken zweimal am Tag, haben ihren Hofladen geöffnet, buttern und käsern, füttern die Tiere, bestellen die Felder, säen Pflanzen, müssen dann Wald herrichten, Schafe sind zum Scheren, Tiere kommen alle auf die Weide raus nach dem Winter. Kälber und Zicklein, Lämmer und so weiter müssen versorgt werden. Es gibt viele Neuzugänge in den Ställen und ja, später und früher müssen die ja auch vermarktet werden. Bei den Bauern ist es arbeitstechnisch, kann man sagen, dasselbe wie immer. Selbst wenn unsere Bauern nicht für den Weltmarkt produzieren, ist es aber doch schwierig im Moment, nicht bei allen Höfen, aber bei einigen besonders, nachdem die Städter nicht aufs Land kommen. Punkt ist, jetzt geht es darum, die regionalen Bewohner dazu zu gewinnen, bei den Hofläden einzukaufen. Man hört es zwar im Radio und Fernsehen, dass es da einen Run gibt, ist aber regional verschieden und nicht überall so zufriedenstellend, wie wir es gern hätten. Also Teile gibt es halt in der Bevölkerung, die halt doch dann wieder zu den großen Supermärkten und Discountern auf die grüne Wiese fährt und am Hofladen vorbei. Ja, traurig ist für uns natürlich auch, dass wir keinerlei Veranstaltungen machen können. Normal hätten wir jetzt einiges an Hofführungen auf dem Programm und schöne Einkehrschwünge bei schönen Wirtshäusern und Gasthäusern, die im Sinne von uns und von Slow Food arbeiten und die Produkte der Bauern auch verwenden. Also das tut uns schon wirklich richtig in die Seele rein weh und natürlich auch die ganzen Veranstaltungen in der Stadt, die jetzt ausfallen, auf denen wir immer wieder präsent waren, wie zum Beispiel das Tollwood-Festival oder das Streetlight-Festival, da hatten wir ja immer Infostände und auch Aktionen. Wir versuchen das halt mit ständiger Kommunikation über die sozialen Medien, über unser Newsletter, rahmen alte Fotos dazu raus, dass unsere Themen am Leben gehalten werden und der Kontakt nicht ganz einschläft. Ich will jetzt noch ein bisschen näher auf Höfe eingehen, die wir also wirklich ganz gut kennen über viele Jahre. Durch Slow Food, durch die Genussgemeinschaft Städter und Bauern sind da ja langjährige Beziehungen entstanden. Da kann man also nicht nur von Lieferbeziehungen sprechen. Viele von uns haben bei den Höfen investiert mittels Genussrechten. Wir haben sie animiert, Patenschaftsmodelle und Gutscheinverkäufe zu beleben. Und das wurde auch ganz heftig immer mitgemacht und war für die Höfe ein großer Gewinn. Zum Beispiel jetzt beim Leitzachtaler Ziegenhof in Fischbachau, das ist ein Demeterbetrieb, der Murner Werdenfelser Rinder züchtet. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Rinderrasse, es gibt eine Ziegenherde. Der Hof hat außerdem Ferienwohnungen und eine sehr schöne Käserei und einen sehr gut sortierten Hofladen. Der Punkt ist halt genau an diesem Ort, dass die einheimische Bevölkerung lieber in die großen Supermärkte zum Einkaufen fährt. Der Hauptteil der Kundschaft im Hofladen dort sind Münchner, Naherholungssuchende, Tagestouristen, Feriengäste sowie unsere privaten Einkaufsgemeinschaften. Am Anfang der Krise, hat mir die Martina Hase am Telefon erklärt, gab es noch einen Run auf den Hofladen. Also da wurde sogar das Trockensortiment wie Nudeln und Reis und Eier und Mehl und sowas im Großeinkauf geholt. Das ist aber dann ganz schnell wieder eingebrochen. Die Zicklein, die jetzt geschlachtet werden, finden natürlich keinen Absatzmarkt, müssen eingefroren werden. Jetzt hofft man halt noch auf die Almsaison, die in der Regel Mitte Juni startet und dass dann zumindest die Tagesausflüge wieder kommen können. Frage ist halt auch noch, ob die kleine Alm mit ihrem Bereich im Außen die Abstandsregeln und die ganzen Vorschriften, die da gefordert werden, auch in dem Maße erfüllen kann, wie jetzt irgendein größerer Betrieb. Also wir drücken dem Hof die Daumen. Ganz schlecht schaut es aus mit den Ferienwohnungen, da gibt es keine Buchungen. Und das, was man jetzt quasi schon verloren hat, kann man ja nicht mehr nachholen. Tja, von Fischbachau gehen wir jetzt in den Münchner Norden. Da haben wir den Billesberger Hof, einen Naturlandbetrieb in Moosinning. Der allseits bekannte Biobauer Mogli betreibt Ackerbau, Feldfrüchte und Gemüsekulturen. Sein Getreide liefert er an die Biobäcker in Grünwald, die Lokalbäckerei Brotzeit. Teil des Dinkels Emmers wird zu wunderbaren Nudeln verarbeitet, gibt da Schafherde und Hühner im Hühnermobil. Und für den Hof ist die Gastronomie als Vertriebszweig natürlich erst quasi ersatzlos weggebrochen. Trotzdem gibt es jetzt schon neue Ideen, also Gastronomiebetriebe in München, die Essen zum Mitnehmen anbieten, bieten jetzt seit neuestem ihren Kunden das Trockensortiment vom Hof zum Kauf an. Laut dem Amadee Billesberger ist der Absatz in den Unverpacktläden, die es in München mehrfach gibt, gestiegen, sowie in den inhabergeführten kleineren Bioläden in der Stadt. Ja, ansonsten hat der junge Bauer viel zu tun am Acker beim Anbauen und gut für ihn und seine Arbeitsweise ist eben die Diversität der verschiedenen Absatzwege, ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann haben wir hier noch einen anderen Hof, der von uns sehr oft besucht wird, die Familie Lenz, der Biohof Lenz in Zorneding. Die Familie Lenz ist auch Slowfood-Unterstützer und Mitglied in der Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Dort geht es jetzt um Rindfleischvermarktung. Also die Familie Lenz hat eine Pinzgauer Mutterkuhherde, wird jeden Monat ein Tier geschlachtet und per E-Mail die Interessenten über den Abholtermin informiert. Es hat eigentlich schon immer gut funktioniert, aber derzeit geht das Fleisch wirklich weg wie warme Semmeln. Kaum ist der Aufruf im Internet gestartet, sind die Produkte schon ausverkauft. Man merkt halt daran, dass die Leute wieder daheim kochen. Der Hofmarkt, der dort am Freitag stattfindet, hat einen sehr geregelten und disziplinierten Ablauf. Es gibt ja dort jeden Freitag einen Hofmarkt, wo man auch Brot, Käse, Gemüse und andere Lebensmittel einkaufen kann und das Sortiment vom Hofladen. Des Weiteren haben wir den Bio-Putenhof Wallner in der Nähe von Dachau angerufen. Die Familie Wallner, die wir auch schon besucht haben, mit einer Hofführung und einer wunderbaren Verkostung dort, steht jetzt mit der Absage vom Tollwood Festival vor einem ziemlichen Umsatzverlust. Das war ein jahrelanger fester Posten. Wiederum ist auch weggebrochen, was bei der Familie Wallner ja schon gut angelaufen war. Kontakte zu Kantinen, also zur Gemeinschaftsverpflegung, wie Kindergärten, die als zukünftige Abnehmer in Frage kämen. Das ist natürlich auch alles jetzt auf Eis gelegt. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber mein Appell am Ende ist einfach an alle, die uns zuhören und alle da draußen, bitte unterstützt eure lokalen Betriebe, unterstützt die Biobauern, kauft saisonal und regional ein und unterstützt vor allen Dingen auch die Gastronomen in der Stadt und holt euch dort ab und zu was zum Essen ab, damit wir die nicht alle verlieren.
LoRa München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Gerade die Kleinen, die Direktvermarkter und die Lebensmittel noch handwerklich herstellen, kommen in diesen Zeiten besonders in Bedrängnis. Wir haben es gerade von Marlene Hinterwinkler von der Genussgemeinschaft Städter und Bauern gehört. Sie sind es aber, die unsere regionale Versorgung nachhaltig und umweltfreundlich garantieren. Deshalb sind sie auf jeden Fall unterstützenswert. Allerdings hat sich jetzt in der Krise gezeigt, wie anfällig die herkömmlichen Strukturen sind. Viele bäuerliche Betriebe haben zwar schon eine Homepage, aber oft ist es mühsam, sie zu finden. Wäre es da nicht viel praktischer für alle Beteiligten, wenn es so etwas wie einen virtuellen Bauernmarkt gäbe? Wir haben ja in vielen Bereichen festgestellt, was plötzlich virtuell alles möglich ist, vom Homeoffice über die Videokonferenz bis zu Theateraufführungen und Konzerten im Netz. Auch der Onlinehandel hat in der Krise einen Boom erlebt, aber leider hat sich hauptsächlich Amazon darüber gefreut. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Aber trotzdem ist es Zeit, die Digitalisierung auch und vor allem im Lebensmittelsektor in Angriff zu nehmen. Und zwar so, dass nicht die Großen, sondern auch die Kleinen profitieren. Wie das möglich sein kann, darüber habe ich mit Julia Köhn, sie ist Ökonomin, studierte Volkswirtin und Philosophin gesprochen. Sie hat über Systemkrisen in der Wirtschaft promoviert. Also wer, wenn nicht sie, ist die Fachfrau der Stunde. Sie hat eine Online-Plattform gegründet mit dem Namen Pilas, auf der zurzeit 700 Produzenten nachhaltige Lebensmittel an Privatkunden verkaufen können. Ich habe sie via Skype erreicht und zuerst einmal gefragt, wie diese Plattform funktioniert.
Hinter Pilas steckt eine ganz breite Datenplattform, auf der Betriebe nicht nur online ihre Produkte verkaufen können, sondern wo wir wirklich anfangen von der Erfassung der Produkte, einer sehr transparenten Darstellung der Produktionsweise der Produkte, eigener Profile für die Mitgliedsbetriebe. Und dann kann der Erzeuger über, wir nennen das Pilas Cloud, über unsere Cloud-Anwendung, in verschiedene Kanäle herein seine Produkte vermarkten. Das heißt, er ist von vornherein auch digital auf verschiedenen Säulen aufgestellt. Er hat ein Nutzerkonto, das ist immer kostenlos, kann dann aber nur unter seinem eigenen Namen, über eine eigene Webseite vermarkten, über den Marktplatz pilas.de, regional über Marktplätze, wie zum Beispiel einen digitalen Wochenmarkt, da bieten wir eine eigene Software für an, die heißt markterei.de, oder aber auch, das war ein Produkt, was wir gerade kurz vor der Krise launchen wollten und dann nicht mehr getan haben, weil es sich abzeichnete, dass es momentan schwierig werden wird mit einer Markteinführung, nämlich Shop Like a Chef, wo ein Betrieb, der bislang über die aktuellen Pilas Marktplatzanwendungen und Shop-Anwendungen, die wir anbieten an der Plattform, hinaus auch Geschäftskunden erreichen kann. Das ist natürlich jetzt in der Krise erstmal zurückgesteckt, weil das Gastronomiegeschäft einfach quasi nicht existent ist aktuell, aber wird nach der Krise dann hinzugefügt. Das heißt, wir haben bei Pilas eine Plattform. Ich melde mich einmal an als ein Betrieb und kann aber ganz viele verschiedene Kanäle digital erreichen.
Sind Sie dann der Zwischenhändler oder wie läuft das?
Genau, das tun wir nicht. Wir sind kein Händler, sondern wir machen ein reines digitales Matching. Man kann sich uns vorstellen wie ein Makler für Lebensmittel. Das heißt, der Kaufvertrag kommt auch immer zwischen dem Produzenten und dem Kunden, der wie gesagt Privat- oder Geschäftskunde sein kann, zustande. Und es wird dann ein Logistikdienstleister, der regional oder auch bundesweit aufgestellt ist, dem, was das Produkt für ein Bedürfnis hat, beauftragt wird. Und wir bekommen eine Provision für die erfolgreiche Vermittlung eines solchen Lebensmittelkaufes über die Plattform. Wir haben ein Produktsortiment momentan auf den unterschiedlichen Portalen, die wir haben, online, also bei pilas.de, bei markterei.de, bei getfoodlocal.de, demnächst auch bei verschiedenen Marktplätzen, die bundeslandspezifisch sind, also Gutes aus Schleswig-Holstein, Gutes aus Sachsen-Anhalt und weitere Bundesländer sind da gerade in der Entwicklung. Und ein Erzeuger, der zum Beispiel Fleisch produziert, kann jetzt auf einer dieser Plattformen seine Produkte anbieten oder auch auf allen, ohne dass er dafür einen Mehraufwand hat. Das heißt, wir haben da Landwirte, Direktvermarkter, Imker, Bäcker, also all diejenigen, die wirklich für Qualität an den Lebensmitteln stehen, die mit handwerklichen Verfahren Lebensmittel bearbeiten, eigentümergeführte Betriebe, die da ja Pionierleistung erbracht haben vor der Krise und jetzt auf einmal in der Krise, wahnsinnig gefragt sind. Also vom Metzger über den Bäcker bis zum ja, Landwirt, der seine Kartoffeln nur regional digital vermarktet, ist da alles dabei. Und je nachdem, woher der Kunde kommt, wird halt eine unserer vielen verschiedenen Marktplatzlösungen gewählt.
Das heißt, der kleinere Anbieter kann sich dort mehrere Kunden suchen, an die er liefern kann. Gibt es sowas für Bayern auch?
Bislang noch nicht. Wir sind da aber in guten Gesprächen für einzelne Städte in Bayern einen digitalen Wochenmarkt zu eröffnen und hätten auch große Lust daran, die bayerischen Direktvermarkter noch stärker zu unterstützen mit unserer Software.
Durch die Krise hat dieser Online-Handel natürlich einen großen Aufschwung erlebt. Wir von Slow Food sind ja eigentlich nicht so unbedingt diejenigen, die sich das gerne schicken lassen, weil die Frage, wie nachhaltig ist es, wenn ich mir ein nachhaltig hergestelltes Lebensmittel per DHL, Post, sonst wie schicken lasse. Wie sehen Sie das in der Zukunft? So, brauchen wir das wirklich?
Kommt immer darauf an, mit was für einem Lebensmittel ich es zu tun habe, mit was für einer Art von Einkauf. Uns bei Pilas liegt es am Herzen, dass sich jedes Lebensmittel seinen intelligenten Weg zum Kunden finden kann. Es kann sein, dass es sinnvoll ist, dass ich als Kunde beim Bäcker um die Ecke vorbeigehe und meine Ware dort im Ladengeschäft kaufe. Kann aber auch sein, dass wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Fleisch kaufen möchte, ich dafür mehrere Dutzend Kilometer fahren muss oder wenn ich mir Produkte angucke, wie wir sie klassischerweise im LEH Lebensmitteleinzelhandel finden, sie im Durchschnitt mehrere tausend Kilometer hinter sich haben. Außerdem fahren auch die meisten Menschen in Deutschland mit ihrem Privat-Pkw zum Einkaufen. Das heißt, ich habe dann auch wiederum durch das Einkaufen einen erhöhten Verkehr. Es geht bei Pilas nicht darum, sich den Luxus zu leisten, sich Fleisch über Nacht liefern zu lassen, wie bei einem Zalando oder einem Amazon, sondern vielmehr dezentrale Strukturen zu stärken, die kleinen, die teilweise mit ihren Ladengeschäften sehr erfolgreich sind, darüber aber nicht alle Produkte absetzen können, denen einen breiten Zugang zu ihren Kunden zu ermöglichen. Und dazu gehört aus unserer Sicht eben auch die Lieferung als ein Bestandteil. Dahinter steckt aber viel mehr, auch ein Transparentmachen der Produktion, eine Verfügbarkeit der Daten, um darüber Lebensmittelwertschöpfungsketten insgesamt ressourceneffizienter aufbauen zu können. Also wir sehen die Digitalisierung bei Pilas als Mittel zum Zweck, um eine nachhaltigere Lebensmittelversorgung zu ermöglichen und auch wirklich mal wissenschaftsbasiert reingucken zu können, wie viel mehr CO2 wird denn tatsächlich durch den Einkauf im Supermarkt im Vergleich zum Einkauf im Hofladen, im Vergleich zum Einkauf im digitalen Hofladen ausgestoßen. Wir sehen jetzt durch die Krise ein starkes Wachstum, sowohl auf Seiten der Erzeuger, die sich digitalisieren wollen, als auch auf Seiten der Kunden, die digital einkaufen möchten, weil sie eben Kontakt beim Einkaufen vermeiden wollen, weil das Einkaufserlebnis auch einfach momentan nicht so wahnsinnig schön ist, weil sie trotzdem Vielfältigkeit haben möchten, weil sie gerne kochen möchten und weil sie vor allen Dingen auch die Erzeuger direkt unterstützen wollen. Wir sehen ja, dass die Krise momentan dazu führt, dass zwar die Supermarktregale voll sind, aber die Erzeuger, die diese Supermarktregale füllen, zunehmend weiter unter einen Preisdruck gesetzt werden, weil wir eine sehr starke Einkaufsmacht beim Lebensmitteleinzelhandel haben und dort eben auch ganz klar alle wissen, dass eher zu viel Lebensmittel aktuell in den Lagern der Produzenten liegen als zu wenig, weil ja ein ganz großer Teil des Absatzes, nämlich der gesamte Gastronomieabsatz und auch große Teile der Gemeinschaftsverpflegung weggebrochen sind. Wir haben also eigentlich ein Überangebot an Lebensmitteln, was dazu führt, dass die Einkaufspreise für die Erzeuger sinken. Und das wiederum setzt kleinere Betriebe nochmal extra unter Druck. Und da sucht man sich eben dann andere Wege.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Ich sehe die Zukunft grundsätzlich erstmal sehr positiv für Deutschland, denn wir haben eine große Vielfalt an Lebensmitteln. Wir haben eine große Vielfalt an Lebensmittelproduzenten. Wir werden sehen, dass Lebensmittel, die für uns heute eine Selbstverständlichkeit sind, nämlich Tomaten aus Italien und Paprika aus Spanien, sehr teuer werden. Das heißt, wir können dort mit heimischen Obst- und Gemüsesorten wieder in einen Wettbewerb treten. Davon werden wir erstmal profitieren, was die Vielfalt der heimischen Produzenten angeht. Wir werden aber auch erleben, dass Essen wieder ein zentralerer Bestandteil des Familienlebens ist. Weitgehend sind soziale Kontakte eingeschränkt, es finden wenig Feiern statt. Wir gehen nicht mehr in Restaurants, das heißt, das Essen wird wieder zum zentralen Ort in der Familie. Deswegen glaube ich, dass man auch in Deutschland wieder mehr Geld für Essen ausgeben wird. Und ich glaube daran, dass wir einen Mix sehen werden aus, ich kaufe beim Bäcker um die Ecke, ich kaufe ein paar Produkte im Bioladen, ich kaufe ein paar Produkte im Supermarkt, ich kaufe ein paar Produkte online über die Webseite des Erzeugers, ich kaufe ein paar Produkte online über einen Marktplatz. Über manche Produkte, je wertvoller sie im Auge des Betrachters sind, informiere ich mich mehr, über andere informiere ich mich weniger. Und da ist es meiner Sicht für die Produzenten sehr wichtig, diesem neuen Kundenbedürfnis nach mehr Transparenz und auch nach einem Mehrwert am Produkt gut aufgestellt zu sein. Und da sind eben digitale Instrumente gut nutzbar, um ja diese Zusatzinformationen bereitzustellen.
LoRa München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Ich nutze die kurze Pause der Musik, um euch alle willkommen zu heißen und herzlich zu begrüßen. Es freut mich ganz wahnsinnig, dass wir heute hier sein können auf der Fürmannalm. Das Wetter spielt sogar mit. Wir feiern heute 25 Jahre Slow Food München. Die Genussgemeinschaft Städter und Bauern und Slow Food München lädt euch hier ein. Wir haben uns im Vorfeld gedacht, feiern ist immer gut und schön, aber wenn man feiert, dann feiert man mit Sinn. Und wenn man den Slowfood-Gedanken weiterdenkt und eben gerade dieses Thema Genuss mit Verantwortung, kommt man eben relativ schnell auf die Landwirtschaft, auf die Art von Landwirtschaft, die wir letztendlich wollen, also in kleinteiligen Strukturen, bäuerlichen Betrieben. Und da ist die Fürmannalm, glaube ich, ganz ein gutes Beispiel.
Viel Spaß und einen schönen Tag.
Heute klingt der Münchner Convivienleiter Markus Hanel nicht mehr ganz so positiv.
Das Slowmobil dreht Kochvideos, weil Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Der Genussführer hat seine Neuauflage verschoben. Restauranttests waren leider gestern. Keine schönen Restaurantbesuche, keine Pizza, heiß und direkt aus dem Steinofen. Nur noch aus dem Lieferkarton. Selber kochen und backen tut unser Eins meist schon sehr gerne. Aber sich bekochen lassen, ist ja auch was Schönes. Und man wundert sich über Hefehamstern, das neue Klopapier. Dabei sehe ich nicht, dass wir über Nacht zum Volk der selber Besserbäcker würden. Für die Slowfood-Bewegung nehme ich ein paar Dinge mit. Es ist paradox, wir haben schon lange die Themen Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfungsnetzwerke, Versorgungssicherheit, Vielfalt, ökologische Landwirtschaft, nicht alles immer um die halbe Welt karren, nicht alles ökonomisieren, Dingen wieder einen Wert geben, sozialer Zusammenhalt. Und jetzt das. Wir werden entweder komplett marginalisiert werden oder wir finden Gehör. Es liegt auch ein Stück weit an uns.
An uns allen und wie wir unsere Zukunft gestalten. Keine Branche trifft ja die Krise so hart wie den Tourismus und die Gastronomie. Da ist viel Mut und Improvisationstalent gefragt, um zu überleben. Aus manchen Restaurants sind inzwischen Feinkost- oder sogar Weinhandlungen geworden. Jeder versucht, sich mit To-Go irgendwie über Wasser zu halten, bis das Schlimmste überstanden ist. Das Beste daraus machen, sagt sich auch Slowfood-Koch Manuel Reheis, der mit seinem Partner das Restaurant Bröding in Neuhausen führt.
In der Krise jetzt haben wir natürlich umstellen müssen. Wir haben unser Restaurant geschlossen. Wir Köche haben einerseits den Löffel mit dem Spaten ausgetauscht. Wir bauen Gemüse an, darauf komme ich später nochmal. Und wir haben, weil wir erfahren haben, dass viele unserer Lieferanten Lieferschwierigkeiten haben oder Absatzschwierigkeiten haben, weil sie sind Kleinstbetriebe, die eigentlich meist ausschließlich an die Gastronomie liefern. Und uns ist wichtig, dass wir weiterhin mit denen zusammenarbeiten können, dass es die weiterhin geben wird. Somit haben wir eine Partnerseite ins Leben gerufen, die heißt bröding-partner.de, auf der wir die Produkte unserer Lieferanten anbieten und man kann das bei uns bestellen. Wir schnüren dann das Paket zusammen aus den verschiedenen Produkten und einmal die Woche können unsere Gäste diese Produkte abholen. Das geht von einer Frau, die uns Wildkräuter sammelt, bis zu Käseprodukten, Frischkäse und natürlich auch Fleisch. Die Tiere fallen ja auch an, die kann man nicht ewig stehen lassen. Gerade bei milchverarbeitenden Betrieben fallen ja die männlichen Tiere an und die müssen dann auch geschlachtet werden. Und wir nehmen diese Tiere jetzt ab, machen dann Tierfleischpakete und bringen sie so an unsere Gäste. Die Resonanz ist unglaublich, das hat uns wirklich umgeworfen. Wir kriegen so viele Zuschriften, dass wir Mut machen. Leute unterstützen uns, geben uns Zuspruch. Damit haben wir ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass das so positiv aufgenommen wird. Und wir versuchen insgesamt eigentlich nur noch optimistisch voranzugehen. Auch allen Leuten Kraft zu geben, zu sagen, nein, wir machen weiter. Wir schauen, dass wir alle unterstützen. Und ich glaube, da liegt auch die Chance, dass die Regionalität deutlich gestärkt wird. Und ich bin ja auch bei Slow Food in der Chef Alliance. So viel ich weiß, bin ich sogar der einzige Koch Münchens, der momentan in der Chef Alliance ist. Das ist eine Köchevereinigung, die sich der Regionalität verschrieben hat. Das heißt, wir unterstützen regionale Anbieter. Und in dieser Funktion habe ich natürlich jetzt sehr viel Zeit und kann speziell zwei Betriebe hier in der Nähe von München. Der eine ist in Münsing. Das ist ein Kalbfleisch, ein milchproduzierender Betrieb, bei dem die Kälber anfallen, die männlichen. Die nehme ich alle ab. Und wie gesagt, in unserer Partneraktion haben wir da Fleischpakete, das sind aber nicht viele, das sind im Jahr vielleicht 5 Kälber, das war's dann. Aber somit können wir gewährleisten, dass der Bauer sein Geld bekommt, und zwar gutes Geld. Wir zahlen deutlich mehr, als sie es beim Metzger bekommen würden, das ist uns auch ganz wichtig. Und auch, dass die Tiere nicht enthornt werden müssen. Und es ist auch faktisch so, das Fleisch ist deutlich besser, also es ist auch viel mehr wert. Der zweite Betrieb ist ein Ziegenbetrieb, da das Gleiche, die produzieren Ziegenmilch und Ziegenfrischkäse und da die männlichen Zicklein oder Ziegen. Und wir haben letztes Jahr für die Gastronomie einen Kochkurs gemacht, in dem wir eine ganze Ziege wirklich von Kopf bis Schwanz verarbeitet haben mit den Innereien. Und ich habe anderen Gastronomen gezeigt, was man mit dem ganzen Tier anfangen kann. Das war extrem erfolgreich, war hier in München auch in der Grube von Slow Food. Und seitdem haben die auch keine Absatzschwierigkeiten mehr. Das heißt, alle Ziegen für dieses Jahr sind auch schon vergeben. Genau in diesem Betrieb sind die Gossbauern, das ist in Eurasburg hinter Wolfratshausen bei München, bauen wir auch seit diesem Jahr an. Wir haben Gewächshäuser aufgestellt, 3 Gewächshäuser und viele Freilandflächen, Beete angelegt und bauen für unser Restaurant eigenes Gemüse an. Die Flächen sind aber so groß, dass wir insgesamt zu viel Gemüse haben, was aber ein wunderbarer Nebeneffekt ist. Das heißt, wir können noch andere aufnehmen, die sich daran beteiligen und dann für die Beteiligung in Gemüse ausbezahlt werden. Das soll heißen, wir starten mit einer solidarischen Landwirtschaft. Ein Bauer wird mit allen Kosten, die er hat, von den Betreibern bezahlt und alle bekommen dafür Gemüse. Hat den tollen Effekt, dass Gemüse wieder einen Wert bekommt. Die Leute sehen, da steckt viel Arbeit dahinter und wie gesagt, es bekommt wieder einen Wert. Durch die Krise haben wir natürlich unglaublich viel Zeit, die wir in dieses Projekt investieren können. Soll heißen, wir waren deutlich schneller fertig mit den Beeten und den Gewächshäusern. Und die nächsten Projekte, die wir dort angehen, ist, dass wir ein Huhn-Hahn-Projekt machen. Das hat den Nachteil, dass die Eierproduktion natürlich geringer ist, weil es ein Zwei-Nutzungs-Rasse sein wird. Dafür muss halt nicht geschreddert werden. werden und die Hähne werden dann als Fleisch verkauft. Das nächste Projekt ist ein Bienenprojekt, erstens mal für uns selber, für die Bestäubung, aber natürlich dann auch zur Honigproduktion. Dadurch, dass wir so viel Zeit hatten, haben wir natürlich uns das auch schön angelegt. Das heißt, wir haben einen Teich gebaut, wir haben einen Steinwall gebaut, damit sich Eidechsen dort tummeln können, und einen Büschwall für die Vögel, damit die auch ihren Platz bei uns haben.
Wer sich für die Produkte der Lieferanten des Restaurants interessiert, findet alle weiteren Informationen auf der Homepage www.bröding-partner.de. Krise hin oder her, das Leben geht weiter. Radio Slow Food deshalb heute mit einem Magazin, das trotz Corona auch ein wenig Genuss verspricht. Obwohl Alkohol bekanntlich nicht hilft gegen das Virus und auch sonst keine Lösung verspricht, gönnen wir uns ab und zu ein Glas zu Hause, denn im Restaurant oder in der Kneipe geht ja nicht. Nicht zuletzt tun wir es ja auch für einen guten Zweck, denn auch die Winzer und Brauer sind Leidtragende der Krise und wir sollten sie nicht hängen lassen. Aber wenn wir schon trinken, dann doch am liebsten fair, sauber, gut, nach dem Motto von Slow Food. Dafür stehen zum Beispiel die Weine, die im Slow-Weinführer empfohlen werden. Dieses Buch wird seit 10 Jahren von Slow Food Italien herausgegeben und erscheint auf Italienisch und Englisch. Die deutsche Ausgabe wurde leider eingestellt. Aber für Weinliebhaber erschließen sich die Texte auch in diesen beiden Sprachen. Mehr als 50 Weingüter aus allen Regionen Italiens haben im Februar, also vor Corona, in München die Jubiläumsausgabe dieses Standardwerks für italienischen Wein präsentiert. Die Zeiten für solche Veranstaltungen sind vorbei. Im Moment bleibt uns nur noch, in dem Buch zu stöbern. Aber viele Weine, die darin beschrieben sind, gibt es auch im deutschen Handel. Insgesamt werden in dem Führer 2000 Weingüter und ihre Weine vorgestellt. Ich habe mich mit Jonathan Gebser, einem Mitarbeiter der Redaktion, über die Kriterien unterhalten, nach denen die Weine für den Führer ausgewählt werden.
Wir haben den Eintrag von Beginn an in 3 Teile unterteilt. Das erste betrifft die Menschen, die Persönlichkeiten, die dort arbeiten. Und da möchten wir gerne erzählen, wer die Leute sind, die dort arbeiten, wo sie herkommen. Die Geschichte einfach ein bisschen in Kontakt setzen, mit wem man es da zu tun hat. Der zweite Abschnitt betrifft die Weinberge. Da geht man einfach genau darauf ein, wo die liegen, aber eben ganz speziell auch, wie sie eben bearbeitet werden. Und das sind dann schon mal 2 wichtige Anhaltspunkte, denke ich, wo man einfach ja letztendlich erklärt, warum das Weingut uns überzeugt. So überzeugt, dass es im Weinführer aufgelistet ist. Und zuletzt werden kurz die Weine beschrieben, ohne jetzt groß auf die verschiedenen Dufte und Aromen einzugehen, sondern einfach generell den Charakter dieses Weins. Einfach erklären, wie er erzeugt wird und ob er natürlich diese Gegend oder diese Typologie widerspiegelt.
Was sind denn die Kriterien, nach denen diese Weine im Slow-Weinführer beurteilt sind?
Es ist ein inklusiver Wein. Wir wollten keinen exklusiven Weinführer machen, wo man nur eine gewisse Klasse und Winzer und Weine aufnimmt. Wir wollten gerne die ganze Bandbreite der italienischen Produktion einbringen. Vielleicht jetzt die großen Abfüller und natürlich Betriebe, die im Weinberg sehr schlecht arbeiten, vielleicht auslassen. Aber ansonsten kleine, große Kooperativen, alles wurde letztendlich gelistet. Natürlich, wenn eine gewisse Grundqualität da ist. Innerhalb dieser Auswahl haben wir dann eben mit der Schnecke die Weingüter vorgehoben, die uns am meisten überzeugen.
Was sind denn ganz genaue Parameter? Wie muss jemand zum Beispiel im Weinberg arbeiten, um dann in den Slow-Weinführer zu kommen?
Also was für uns eben wichtig ist, ist dieses Standard der Schnecke als eben die höchste Auszeichnung darzustellen. Und da gibt es dann eben die Standards, dass man eben ohne Herbizide arbeitet, dass man die Weine handwerklich erzeugt, dass sie nicht nur gut schmecken, sondern eben auch Charakter haben und ein gewisses Gebiet zum Ausdruck bringen. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen.
Die Betriebe, die dann mit der Schnecke ausgezeichnet werden, die müssen nicht biozertifiziert sein?
Wir haben die Zertifizierung eigentlich nie als Voraussetzung genommen, weil, wie gesagt, eben gerade in Italien einige Betriebe, von denen wir sehr überzeugt sind, keine Zertifizierung haben. Wir kennen diese Betriebe sehr gut, wir besuchen die regelmäßig und haben da auch das Vertrauen, dass wirklich anständig gearbeitet wird, meist weit über dem Biostandard hinaus. Und von daher haben wir uns nie entschlossen, wirklich ein greifbares Kriterium jetzt als Standard zu nehmen, sondern uns da selbst eine Idee zu verschaffen, wie gearbeitet wird.
Wie ist die Preisspanne von den Weinen, die im Führer sind?
Die Preisspanne ist hoch. Also wir haben ja, wie gesagt, auch die Auszeichnung des Alltagsweins. Es ist uns sehr wichtig, eben auch Weine zu kennzeichnen, die täglichen Trinkgenuss bieten können. Dann gehen die Weine bis hin zu den ganz teuren, vielleicht Barolo oder Brunello oder andere Weine. Dafür haben wir dann eben, das können jetzt Weingüter sein, die perfekt arbeiten im Weinberg und im Keller, aber wenn die Weine zu teuer sind, dann gibt es für uns maximal die Flasche. Das heißt einfach herausragende Qualität durch die ganze Bandbreite. Aber die Weine sind eben jetzt nicht wirklich erschwinglich für alle Weinliebhaber. Und das haben wir doch als Kriterium genommen, jetzt dann nicht unbedingt die Schnecke zu vergeben.
Sie haben gesagt, also alle Betriebe werden besucht. Von wem werden diese Betriebe besucht und geprüft?
Die Redaktion, wir sind 5 Leute. Wir können nicht alle Winzer direkt besuchen. Wir haben eine gute Anzahl von vielleicht 150 Mitarbeitern in ganz Italien. Jede Region hat einen Koordinator, der da ein Team leitet und die einzelnen Mitarbeiter dann die Winzer besuchen und dann eben auch die Rezension schreiben. Das wird jedes Jahr rotiert, damit man jedes Jahr auch einen anderen Blickpunkt hat auf die Weingüter. Und das sind alles Leute, die natürlich nicht im Wein arbeiten, einige ja, aber eben damit kein Interessenkonflikt besteht, natürlich jetzt nicht im Verkauf oder sonstigen Bereich vom Wein arbeiten, sondern es sind Leute, die sich im Wein auskennen, Sommeliers oder einfach nur leidenschaftliche Weintrinker, die sich da über die Jahre ihr Wissen angeeignet haben. Und wie gesagt, wir haben dann eben auch regelmäßig, dass wir uns treffen, Schulungen machen, zusammen verkosten, gewisse Kenntnisse eben teilen, damit man wirklich da das Wissen auch so weit möglichst angleichen kann. Also.
Jetzt wollen wir zum Schluss natürlich noch wissen, wie hoch ist die Auflage des Führers und was kostet er?
Wir liegen jetzt, glaube ich, bei etwa 25.000 Kopien im Jahr. Der Weinführer kostet 24 Euro und dann ist es letztendlich doch der meistverkaufte Weinführer letztendlich in Italien geworden.
Die Auswahlkriterien sind also nicht besonders streng. Der Führer versucht einen breiten Spagat und stellt Weine aller Qualitätsstufen vor. Die besten, die handwerklich und ohne Pestizide und sonstige Chemie hergestellt werden, bekommen eine Schnecke. Die anderen sind mit Flaschen oder mit dem Zeichen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gekennzeichnet. Da jedes Weingut recht ausführlich beschrieben ist, kann sich jeder oder jede ein eigenes Urteil bilden und den für sich passenden Wein aussuchen, eben auch nicht nur nach Geschmack, sondern auch nach Geldbeutel. Die Auswahl ist jedenfalls riesig und das Buch eine Fundgrube für alle, die italienischen Wein lieben.
Sie sind schon lange Mitglied im LoRa-Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für LoRa zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los! Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480-2851. 480-2851. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
So wie der Führer Osterie d'Italia ein Vorbild für den deutschen Genussführer von Slow Food war, so soll es jetzt auch einen deutschen Weinführer geben. Allerdings nicht wirklich nach dem italienischen Vorbild. Wenn die Kriterien, die in diesem Frühjahr von einem Expertengremium erarbeitet wurden, nämlich angewendet werden, dann gibt es kein Wälzer mit mehreren hundert Seiten, sondern maximal ein schmales Bändchen. Das liegt nicht daran, dass es in Deutschland nicht genügend Winzer gäbe, sondern an den strengen Richtlinien. Wir Deutsche nehmen es ja immer gerne etwas genauer mit Kriterien und Vorschriften. André Banneier, den ich ebenfalls bei der Slow-Wein-Veranstaltung im Februar getroffen habe, ist Sommelier und Mitglied der Expertenkommission, die eine Charta mit Richtlinien für diesen geplanten deutschen Weinführer erarbeitet hat.
Als Basis wurde sich jetzt entschieden, die EG-Bio-Verordnung zugrunde zu legen. Also es sollte, beziehungsweise es muss jetzt ein Bio-Wein sein, der überhaupt ein Slow-Wein werden kann. Und darüber hinaus haben wir uns Kriterien noch gegeben, die in Richtung von den Standards von Bioverbänden gehen. Und sehr wichtig im Weinberg ist eben die Handlese, die ist jetzt obligatorisch. Es soll auf Maschinenernte dann eben verzichtet werden. Es gibt von Praktikern Ausnahmen, die sagen, ja, es muss auch mal mit Maschine geerntet werden. Das sind dann Feinheiten. Im Berg selber ist es, glaube ich, wirklich eher der optische Eindruck. Also wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie ist die Pflanzdichte, keine Anwendung von Pestiziden, Zusatzstoffe und Filterung und Klärung, keine Erhitzung, keine Holzchips, was eigentlich so der Weinverbraucher auch in gewisser Weise erwartet. Wir legen es halt fest und sagen, wir möchten definitiv das ausschließen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu nennen, dass vorgegeben ist, dass 75% der Weine, die ein Winzer produziert, auch diesen Standards entsprechen. Das hat den Hintergrund, dass es kein Greenwashing gibt, indem man einen Wein präsentiert, der besonders gut und den Kriterien entsprechend ist, der Gewinn oder der Haupterwerb des Unternehmens oder des Winzers aber darin besteht, andere konventionelle Weine zu produzieren, wahrscheinlich auch, um das wirtschaftlich auszugleichen, aber das möchten wir halt eben vermeiden.
Wenn wir jetzt in den Weinkeller gehen, da gibt es ja auch große Ausschlusskriterien. Offiziell sind im Weinkeller 43 Zusatzstoffe oder noch mehr erlaubt, die dann in diesen Weinen, die von Slow Food vorgestellt werden, nicht erlaubt sind. Auf was soll dann da noch Wert gelegt werden?
Zum Beispiel die Spontanvergärung, es ist interessant, aber es ist noch ein einigermaßen weiches Kriterium.
Wann kann man dann mit dem ersten Weinführer Slow Food Deutschland rechnen?
Der erste Weinführer wird wahrscheinlich eine Heftung von einigen Seiten sein, weil wir natürlich festgestellt und das Feedback auch ist, dass die Auswahlkriterien hoch sind und nicht jeder Winzer diese auch unter Umständen am Anfang erfüllt. Aber die Erfahrung auch bei der Slow Messe in Stuttgart sagt halt eben, dass wir auch Anreize geben wollen, dass die Winzer sich zu unseren Standpunkten hinentwickeln und nicht, dass wir zwingend auf die gegebene Situation der aktuellen Winzer zugehen, sondern wir möchten natürlich eine Veränderung erreichen und hätten auch kein Problem, eine Art Broschüre rauszugeben. Das könnte in 2-3 Jahren sicherlich der Fall sein.
Ja, der Anspruch ist sehr hoch. Wir sind gespannt auf den ersten deutschen Slow-Weinführer.
Slow Food ist man mit Leuten unterwegs, die eines verbindet, das ist Essen. Man kann ja nicht immer mit jedem. Und Essen verbindet enorm.
Essen verbindet. Zurzeit können sich Slow Foodianer aber höchstens mit der eigenen Familie an den Tisch setzen. Gemeinsame Reisen, Stammtische oder Spielküchen sind nicht drin. Aber die Lust am Kochen ist hoffentlich nicht vergangen. Jetzt ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, auch mal neue Rezepte auszuprobieren.
Ich habe gestern ein neues Rezept ausprobiert. Passend zur Jahreszeit habe ich mir mal einen Spargelsalat gemacht mit jungen Kartoffeln und Minze. Weil jetzt gerade kriegt man super schön frischen Spargel auf dem Markt, der nicht irgendwo unter der Folie oder auf beheizten Feldern gewachsen ist, sondern bei uns um die Ecke. Allerdings gab es noch keine jungen Kartoffeln dazu, aber ehrlich gesagt mag ich eigentlich die ganzen alten Kartoffeln, die man jetzt noch auf dem Markt vom Bauern bekommt, viel lieber. Das Rezept ist super, super einfach gewesen. Ich habe den weißen Spargel gekocht, dann also nicht zu lang, damit er schön bissfest bleibt, in Stücke geschnitten, mit den gekochten, gewürfelten Kartoffeln gemischt, Radieschen dazu, gehackte Petersilie und Minze drüber und dann ein Dressing aus Senf, Zitrone, Knoblauch und Olivenöl gemacht und schon war es fertig. Der war schön bunt, knackig, frisch, garantiert regional, saisonal und gesund.
Dieses einfache Rezept, das meine Nachbarin Franziska ausprobiert hat, stammt aus einem Buch mit dem Titel Super Local Food. Geschrieben wurde es von 4 jungen Menschen, die sich in einer Gruppe der Slow Food Youth Akademie kennengelernt und zu diesem Projekt zusammengefunden haben. Herausgekommen ist ein Buch zwischen Verantwortung und Genuss, wie die Slow Food-Vorsitzende Ursula Hatzen in ihrem Vorwort dazu schreibt. Denn es geht im ersten Teil ausführlich um die Problematik von Lebensmitteln, die als Superfoods gehypt werden. Es geht um Avocado, Chia, Quinoa und Co. Lebensmittel, die als besonders gesund gelten und mit besonders wertvollen Inhaltsstoffen werben. Man bekommt sie inzwischen allerdings in jedem Discounter zum Spottpreis. Aber was der wirkliche Preis ist, das haben die Autorinnen und Autoren dieses Buches recherchiert. Zum Beispiel für ein Kilogramm der besonders in der Vegan- und Veggie-Szene beliebten Avocado werden 1000 Liter Wasser benötigt. Und weil wir immer mehr davon essen, werden in den Herkunftsländern, zum Beispiel in Mexiko, pro Jahr 1500 bis 4000 Hektar Wald dafür gerodet. Oder nehmen wir Quinoa. Glutenfrei und reich an Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren, Mineralien wie Calcium, Zink oder Magnesium und Vitamin-E-Quelle. Aber dafür reisen die vogelfutterartigen Körnchen um die halbe Welt, bevor sie auf unserem Teller landen. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Was der gestiegene Anbau und Konsum, die Veränderung des Saatguts dieser Körner für peruanische Kleinbauern und Bäuerinnen bedeutet, das ist neben vielen anderen interessanten Fakten in dem Buch nachzulesen. Das Gute daran ist, dass nicht nur die Problematik der Superfoods aufgezeigt werden, sondern auch die einheimischen Alternativen dazu genannt werden. Neben ausführlichen Beschreibungen ihrer Vorzüge und Inhaltsstoffe gibt es in dem Buch einen Rezeptteil mit vielen Ideen, was man aus den lokalen Produkten machen kann. Es sind einfache vegetarische Gerichte, die jede und jeder nachkochen kann. Vom Frühstücksmüsli über leckere Vorspeisen, Salate und saisonale Hauptgerichte bis hin zu Tipps zum Einkochen und Fermentieren, also zum Haltbarmachen von Lebensmitteln, damit wir nichts verschwenden. Der Titel des Buches: Super Local Food. Es ist im Münchner Ökum Verlag erschienen und kostet 20 Euro. So, und wer jetzt Lust darauf bekommen hat, das Buch zu lesen, sich zu informieren und die Rezepte auszuprobieren, der hat die Chance, ein Exemplar zu gewinnen. Die ersten drei, die eine Mail mit dem Stichwort Slow Food Radio Lora an gewinnspiel@ökum.de schreiben, bekommen ein Buch zugeschickt. Also schnell einen Bleistift holen, Stichwort Slow Food Radio Lora, die Mailadresse gewinnspiel@ökum.de, Ökum mit OE. Viel Glück und viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren wünscht Ihnen Hannelore Fiskus, die sich damit für heute verabschiedet. Halten Sie durch und freuen Sie sich auf mehr Freiheiten und einen schönen Wonnemonat Mai.